Jo, herzlichen Dank, Roland, an dich, dass du so kreativ für meine Predigt den roten Teppich ausgerollt hast. Ich bestaune das immer. Ich bin relativ schlecht, so mit Gegenstandslektionen, sagt man dem, ja. Ich habe eher eine ganz bilderreiche Sprache. Gibt so ein arabisches Sprichwort, das lautet, ein guter Vortrag oder Predigt ist, wenn die Ohren sehen können. Aber du kannst auch etwas vor Augen stellen, wo ich gefunden habe, oh, das ist so wahnsinnig toll, dieses Predigtthema auch von mir heute Morgen. Es geht los. Da schon mal so den Weg zu bahnen. Also herzlichen Dank. Ja, und das ist das Thema. Es geht los. Ich möchte dazu gerne lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 14 bis 20. Jesus kam nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Als Jesus am See von Galiläa, das ist der See Genezareth, entlang ging, sah er Simon, Petrus, und seinen Bruder Andreas, wie sie gerade ihr Netz auswarfen. Sie waren Fischer. Jesus sagte zu ihnen: Kommt, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als Jesus ein kleines Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn von Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie saßen gerade im Boot und besserten die Netze aus. Jesus rief sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Gehilfen im Boot zurück und folgten ihm. Es geht los. Für Jesus Christus, es geht los für seine Mitarbeiter und es geht los für dich und mich heute Morgen. Eine klassische Dreiteilung. Es geht los für Jesus Christus. Jesus hält hier seine Antrittspredigt. Antrittspredigten, die haben es in sich, wenn die Zuhörenden auch aufmerksam hören. Denn zum Beispiel, wenn man einen neuen Pastor anstellt und er hält seine Antrittspredigt und man hört genau zu, dann merkt man auch, was ist dem sein Herzensanliegen, worauf wird er immer wieder zu sprechen kommen. Was ist sein geistlicher, ich meine das total positiv, Tunnelblick? Ihr kennt ja den Spruch, wer nach allen Seiten hin offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. Also Tunnelblick, also wird immer negativ gebaut. Ich brauche es jetzt positiv, hat mit Konzentration zu tun. Und in der Konzentration liegt ganz, ganz viel Kraft. Und das jetzt hier ist die Antrittspredigt von Jesus. Und er zeigt die Richtung auf, was eigentlich sein Anliegen ist. Nämlich, das Reich Gottes ist jetzt dabei, und so muss man ganz genau auch übersetzen, ist jetzt dabei, über die Schwelle zu treten. Deswegen, wendet euch um, macht die Augen auf, denkt neu, denkt innovativ, denkt mal was ganz anders, macht die Augen des Herzens auf und die Ohren des Herzens auf, denn das Reich Gottes ist jetzt dabei anzubrechen. Und das ist, ich sage immer so, ich persönlich interessiere mich sehr und engagiere mich auch im Bereich Evangelisation. Das heißt ja auch, also vor allem ja, Menschen mit dem befreienden Evangelium vertraut zu machen. Und meine Message, ich sage das mal ganz, ganz kurz, meine Botschaft lautet schlichtweg: wie wäre es mit einem Stück Himmel? Das ist das Angebot. Auch von diesem Gottesdienst, für mich, meiner Meinung nach, sollte man nie trennen zwischen herkömmlichen Gottesdienst und Gästegottesdiensten. Also mich nervt das, hin und wieder mal einen auf evangelistisch zu tun, auf Gäste. Für mich muss jeder Gottesdienst ein guter Nachricht-Gottesdienst sein. Und letztlich eben dieses Angebot. Wie wäre es mit einem Stück Himmel? Das ist das Angebot im Namen von Jesus Christus. Jetzt ist es ja so, dass wir immer von Evangelium reden und das übersetzen wir oder verstehen wir immer als gute Nachricht. Ja, das ist eine gute Nachricht, aber ist viel zu oberflächlich gedacht. Es ist nämlich die gute Nachricht vom Sieg des Reiches Gottes. Also, es bezieht sich auch auf den Marathonläufer. Also, wenn die alten Griechen irgendein Volksstamm oder so, Gott sei es geklagt, aber immerhin so war es ja, kriegerisch unterworfen hat, dann wurde zum Beispiel ein Läufer losgeschickt und der lief nach Athen rein und rief: Evangelium, Evangelium, Evangelium. Oder auf Griechisch: Euangelion, Euangelion, Euangelion. Und das hieß Sieg, Sieg, Sieg. Wir haben den Sieg errungen. Das ist das Evangelium, nämlich vom Sieg des Reiches Gottes über das Reich dieser Welt und das Reich der Finsternis. Und das möchte ich jetzt gerade mal erklären. Reich Gottes, so gut wie alle Gleichnisse in den Evangelien, handeln vom Reich Gottes. Das muss man mal wahrnehmen wirklich. Immer geht es ums Reich Gottes, das Reich Gottes, das angebrochen ist. Und warum redet Jesus eigentlich vom Reich Gottes? Und der Begriff Reich ist eigentlich ein politischer, Begriff. Also wir haben das ja heute noch, Österreich, das britische Königreich, United Kingdom oder Frankreich, da steckt immer noch dieser Begriff Reich drin. Und ein Reich, das möchte ich ganz schnell erklären, ein Reich ist immer ein Machtbereich. Ein Reich hat einen Herrscher oder wir jetzt auch der Schweizer Bundesrat regiert im Namen des Volkes, wir sind ja eine Demokratie, über den Bereich Schweiz, diese politische Größe. Ein Reich will verteidigt werden, da gibt's Soldaten und ein Reich wäre kein Reich, wenn es nicht auch Bürgerinnen und Bürger hat, die zu diesem Reich gehören. Also wenn ihr im Neuen Testament, in den Evangelien vom Reich Gottes lest und auch in den Briefen, dann, und das ist meine Absicht, auch heute Morgen eine meiner Absichten, dass da gerade der Kronleuchter aufgeht und angeht und du gerade auch so eine Sicht hast aufs Reich Gottes. Den Bereich, wo der lebendige Gott als König, Jesus Christus als König des Reiches Gottes das Sagen hat. Andreas, vielleicht kannst du jetzt mal die erste Folie bitte anzeigen. Das ist jetzt mal eine Grafik, die soll so deutlich machen, das ist ja wunderbar, genau, ich brauche so selten PowerPoint, aber ich kann da oben ja auf den Fernseher schauen, das ist hervorragend, genau, das ist großartig. Genau, ihr seht da, das sieht eigentlich aus wie schwedische Gardinen, das heißt wie ein Gefängnis. Das ist ein Bereich, ein Machtbereich. Und dieser Machtbereich hat einen Herrscher. Das Neue Testament redet ja vom Satan, dem Fürsten dieser Welt. Johannes sagt, die ganze Welt liegt im Argen. 1. Johannes 5. Also untersteht dem Fürsten dieser Welt. Und unsere Welt ist geprägt von Finsternis. Neues Testament spricht vom Reich der Finsternis im Kolosserbrief. Da gibt es die Diktatur der Gottesferne, nämlich Diktatur der Sünde, geprägt von der Selbstherrlichkeit des Menschen, ist geprägt von Vergänglichkeit oder Tod und Krankheit und Streit und Egoismus. Das sind alles Gesetzmäßigkeiten, die das Reich dieser Welt prägen. Und das ist die Realität bis heute und war auch die Realität auch bis zum Kommen von Jesus Christus. Und vielleicht kannst du mal eine Folie weiterschalten und noch eine Folie weiter. Genau. Und dann passierte etwas, nämlich zu Weihnachten im Kuhdorf Bethlehem. Rechts seht ihr dieser Keil, das steht fürs Reich Gottes. Also so im Vollsinn des Wortes. Was wir alles erleben werden, wenn wir mal im vollen Sinn im Reich Gottes sind. Zum Beispiel, wenn wir das Zeitliche gesegnet haben werden und wir sind gestorben und wir treten, sofern wir Jesus Christus in unser Leben willkommen geheißen haben, wir treten vor das Angesicht Gottes. Wir dürfen daheim sein beim lebendigen Gott. Dort werden wir all das erleben, was da rechts steht, nämlich Gott herrscht, es herrscht Freude, kein Leid, kein Tod, kein Geschrei, keine Krankheit, wir werden Gott sehen, der Böse ist besiegt, es herrscht Freiheit, es herrscht das Hochzeitsmahl des Lammes. Ich sage dem immer so gemäß Jesaja 25, eine wunderbare Stelle. Dort dürfen wir mit dabei sein bei der kosmischen Siegesparty, wo der lebendige Gott, Jesus Christus, der Gastgeber sein wird. Es gibt keinen Krieg, es herrscht Gemeinschaft, Reinheit und Heiligkeit und Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Und jetzt passiert Folgendes. Und das ist mir zum ersten Mal so richtig, so heftig eingefahren, dass ich das noch bis heute spüre. Nämlich, wo ich, Entschuldigung, ich will euch nicht mit Zahlen stressen, aber wo ich im Jahr 1990, da ist mir der Kronleuchter aufgegangen mit dem Reich Gottes, was es da eigentlich mit sich auf sich hat. So. Und da bin ich angefragt worden für eine Weihnachtspredigt. Und das finde ich eigentlich jetzt nicht mehr. Immer so ein bisschen was Stressiges, jo, Weihnachten, meine Güte, was gibt es denn da mal wieder Neues zu predigen? Es geht ja immer um dieselbe Tatsache. Halleluja, das ist ja wunderbar. Aber predigen, okay. Und dann habe ich gedacht, so, Rainer, jetzt liest du mal Lukas Evangelium Kapitel 2. Das beginnt und es begab sich zu der Zeit, wo der Kaiser Augustus und so weiter und so fort. Und da habe ich mal gelesen und dann bin ich zu Vers 11 gekommen. Und da hat es glütet in mir und zwar ganz, ganz, ganz heftig. Denn da ist ja dieser Engel, der Engel Gottes, der die Hirten auf dem Feld anspricht. Die armen Hirten, die harmlosen mit ihren Schöfli da mitten in der Nacht, oder? Und die werden angesprochen und die sind total schockiert. Und dann heißt es dort im Lukas-Evangelium, und dann war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Und das habe ich schon gewusst. Heerscharen steht für Soldaten. Und dann habe ich gedacht, meine Güte, das ist mir ja noch nie aufgefallen, dass es nicht stille Nacht und heilige Nacht und Knabe im lockigen Haar und alles ist so herzig und so nett und so romantisch, sondern da klopft's und tätscht's das ist ein militärisches Ereignis in der unsichtbaren Welt. Dass nämlich, und das seht ihr jetzt auf dieser Grafik, dass nämlich der lebendige Gott mit seinem Reich einbricht. Und ihr seht ja diesen grauen Kreis da so auch in der Mitte. Dass Gottes Reich, Gottes Herrschaft einbricht in die Herrschaft, unter der diese Welt leidet. Nämlich ins Reich der Finsternis, in den Machtbereich des Fürsten dieser Welt. Und da hat Gott nicht angeklopft, hey, Satan, dürfte ich vielleicht eintreten in dein Reich und so. Also diese Harmlosigkeit, die kann man sich völlig abschminken, kann man völlig vergessen. Sondern in Jesus Christus bricht das Reich, die Herrschaft Gottes in diese Welt hinein. Und also deswegen diese Heerscharen auch, die signalisiert haben, hallo, alle Mächte der Finsternis, ab jetzt gehen die Uhren anders. Jetzt beginnen andere Gesetzmäßigkeiten sich durchzusetzen. Und das ist jetzt so spannend, dieser es ist ein beginnender Herrschaftswechsel. Jesus Christus bricht im Namen Gottes, das Reich Gottes bricht im Namen Gottes in diese Welt ein. Und das war total umstritten. Denn das Erste, was passierte, Maria und Josef haben keinen Platz in irgendeiner Herberge in dem Bethlehem. Was dann passiert? Herodes kriegt das zu hören, dass da irgendein neuer Herrscher geboren worden sein soll. Und er befiehlt, alle Erstgeborenen sollen ermordet werden. Und Maria und Josef und Jesus müssen nach Ägypten fliehen. Dann, ihr erinnert euch, in Matthäus 4 ist davon die Rede, dass Jesus 40 Tage fastet. Und dann versucht der Fürst dieser Welt, ihn auf einen Holzweg zu führen, dass er Jesus verführen kann. Und Jesus widersteht. Also ihr merkt jetzt, der ganze Bericht auch in den Evangelien über Jesus ist immer geprägt von Anfeindungen, weil das Reich Gottes ist nicht einfach nett für die Religiösen im damaligen Israel, sondern hier findet ein Machtkampf statt. Und das finde ich doch sehr, sehr bemerkenswert. Jesus sagt zum Beispiel auch, wo er immer wieder ja Dämonen, Mächte der Finsternis, weggeschickt, ausgetrieben, vertrieben hat aus dem Leben von Menschen, sagt er zu den Menschen, zu den Leuten, die das beobachtet haben, an dem, dass ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, seht ihr ja, dass das Reich Gottes jetzt dabei ist, über die Schwelle zu treten. Also ich finde das so bemerkenswert. Versteht ihr? Und das sind alles so diese, und jetzt sage ich einen ganz wichtigen Begriff, das sind alles so die Kostproben von Gottes Reich, von Gottes Herrschaft, hier bis heute auch im Hier und Heute. Oder als Jesus Christus den jungen Mann von Nain, von den Toten auferweckt, sagt, und die Leute stehen Kopf und sind außer sich und begreifen und checken gar nichts. Und Jesus gibt ihnen Denkhilfe und sagt, heute seht ihr ja, dass Gott sein Volk heimgesucht hat. Und der Begriff Heimsuchung, der ist ja bei uns eigentlich sehr negativ besetzt, aber heimgesucht hat bedeutet daheim aufgesucht hat. Ja, und ja, also ihr merkt, ich kann darüber nicht einfach so sachlich und unterkühlt und cool so drüber reden, weil mich packt es immer wieder neu und ergreift es auch, sondern Gott ist mit Jesus Christus ins Zuhause eingetreten von uns Menschen. Also daheim aufgesucht. Heimsuchung. Also eigentlich ein ganz wunderbares schriftdeutsches Wort, auch wirklich so. Jo, Und das sind so viele Kostproben. Und vielleicht, Andreas, noch die letzte Folie, bitte. Genau. Und da seht ihr eigentlich die Situation hier und heute. Also dort, ihr seht da nach wie vor dieses Gefängnis links, das Reich dieser Welt. Rechts seht ihr das Reich Gottes mit diesen vielen Beschreibungen auch. Und da seht ihr diesen Keil. Und der Keil ist schon viel, viel größer als zur Zeit von Jesus Christus. Und das Reich Gottes ist sehr dynamisch. Also will weiter vorangehen, sich ausbreiten. Ja, genau, auch hier in Obwalden. Und da, wo du und ich, wir sind. Und irgendwo da in diesem Keil drin, da seid ihr als FWG Obwalden, als Gemeinde. Oder da kannst du auch dich persönlich drin wiederfinden. Und das Wichtige ist jetzt, das ganz Wichtige für uns als Christinnen und Christen ist jetzt diese Strichelinie, die ihr da seht. Manche reden so vom Reich Gottes und all von den wunderbaren, nicht alltäglichen Segnungen Gottes, so als würde sich das alles im tausendjährigen Reich ereignen. Und dem muss ich ganz, ganz deutlich widersprechen. Denn, ganz, ganz kurzer, ganz mini-Exkursli, ich will ja gar nicht stressen mit Griechisch, aber da, wo Jesus hier sagt, in Markus 1, das Reich Gottes, Luther-Übersetzung, ist nah herbeigekommen, heißt es, habe ich immer früher so verstanden, steht jetzt vor der Tür. Aber das ist nicht der Fall. Also von der griechischen Ursprache her muss man übersetzen, wie ich das ein paar Mal jetzt getan habe auch, mit ist jetzt dabei, über die Schwelle zu treten. Also das heißt, ein Fuß ist drin, ein Fuß ist draußen und das ist ein Prozess. Und das möchte ich gerne andeuten durch diese Strichelinie. Das bedeutet für uns heute, dass wir heute auch immer wieder Kostproben, und das ist jetzt mein Begriff, den ich mal so gefunden habe, das steht nicht in der Bibel, aber soll das genau widerspiegeln auch. Kostprobe bedeutet nicht alltäglich, aber schon heute hin und wieder. Also mein Beispiel ist da, ich liebe alles, was aus dem Meer kommt, also zum Essen. Und hin und wieder mal gibt es Fisch und meine Frau macht Fisch und dann schmeckt es ja auch schon bis unters Dach, wo ich mein Büro habe und so. Naja, und wir essen immer so um 12:30 und dann ist es so 11:50 und so und ich schmöcke schon, Magensäfte melden mich schon und ich schleiche mich runter. Pirsch mich an bei meiner Frau, die da am Herd steht und den leckeren Fisch in der Pfanne brutzeln hat. Und ich frage dann, darf ich schon mal probieren? Ja, aber nur ein kleines Stück, sagt sie dann. Genau. Und das ist eine Kostprobe. Und wow, und ich merke, wow, ich weiß, 12:30 und ich freue mich schon wahnsinnig. Also besonders Fisch, gebratener Fisch mit Ei auch noch dabei. Also ich muss es jetzt wieder vergessen, weil jetzt zum Mittagessen gab es ja noch ein bisschen. Aber verstehen Sie, das ist so wichtig. Reingehauen wird erst 12:30. Verstehen Sie, was ich will sagen? Ja, Kostprobe. Und so ist das mit all diesen Begriffen dort rechts. Leider aus Zeitgründen, wir können gar nicht jetzt jeden Begriff mal anschauen. Was heißt das eigentlich für unsere Erfahrung, für unsere persönliche oder auch für unsere Erfahrung als Gemeinde? Also zudem mache ich seit ganz vielen Jahren hin und wieder auch so Reich-Gottes-Seminare im Gemeindekontext. Und da schauen wir eigentlich alles mal so an. Wie prägt die Zukunft unsere Gegenwart als Gemeinde? Entschuldigung. Aber es sind Kostproben. Und das ist manchmal so ein bisschen irritierend und bringt uns ein bisschen durcheinander. Warum ist der jetzt gesund geworden? Aufgrund von Gebet? Gnadengabe der Heilung oder das Gebet der Gemeindeleitung für einen Kranken gemäß Jakobus 5. Warum ist der jetzt gesund geworden? Und der betet auch oder man hat auch schon für ihn oder sie gebetet, wie ein Weltmeister. Und da tut sich leider, Gott sei es geklagt, offensichtlich nichts oder noch nichts. Und da muss ich sagen, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Verständlich? Und das ist so die Herausforderung, ja, nicht die Hoffnung sausen lassen und die Hoffnung verlieren und einfach in sich zusammenbrechen und nur noch das Diesseitige sehen. Das, was hier ist, die mächtige Sprache vom Alltag. Also in dem Sinne ist für mich immer das Leben eines Christen oder auch euer Leben und Erleben, eure Dynamik hier in der FEG Obwalden, immer auch nach vorne geprägt, von Hoffnung gestaltet. Und das sagt der Hebräerbrief auch, lasst eure Hoffnung nicht sinken, sondern setzt euren Anker und bleibt da stur und hart aus. Es ist eine Situation mit ganz vielen Kostproben. Jeder Mensch, der sich bekehrt und Christ wird, ist eine Kostprobe von dem, dass Jesus sagt, ich mache alles neu. Und Jesus sagt einmal im ersten Korintherbrief, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das ist genau das. Also ich sage immer, man muss mit dem Reich Gottes immer wieder von vorne her denken und überlegen, was heißt denn jetzt für uns, für unsere Entscheidungen, wie wir unterwegs sind, diese Reich Gottes Perspektive. Wie will sich die Zukunft hier und heute schon kostprobenmäßig heute ereignen. Ja, das ist also wichtig, so dieser Blick, nicht nur dieser Blick nach vorne, sondern auch rechnen mit dem Übernatürlichen. Das ist es. Das Reich Gottes ist nicht nur etwas Fernes, sondern auch etwas Gegenwärtiges. Und dazu möchte ich euch jetzt gerne noch eine Stelle lesen. Und da läuft es mir immer so ganz, ganz, ganz warm den Rücken runter, weil ich diese Stelle so ein Geschenk finde. Aber sie steht in einem etwas schwierigen Zusammenhang, etwas negativer Zusammenhang, darauf gehe ich jetzt aber nicht ein. Aber es ist Hebräerbrief, Kapitel 6, die Verse 4 bis 6. Und da, sage ich mal mit meinen Worten jetzt, gemäß Hebräerbrief, ein Christ hat die Gaben des Himmels gekostet, sagt der Hebräerbriefschreiber. Und den Heiligen Geist empfangen. Er, der Christ, hat erfahren, wie zuverlässig Gottes Wort ist. Und jetzt kommt's, er hat die Kräfte der kommenden Welt gespürt, gemerkt. Hat mit Erfahrung zu tun. Also von dieser Schriftstelle her habe ich für mich so den Begriff von den Kostproben eigentlich entwickelt. Dieses Schmecken der Zukunft schon hier und heute. Und deswegen ist Evangelium, die Nachricht vom Sieg des Reiches Gottes, das Angebot, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wie wäre es mit einem Stück Himmel? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ihr merkt, das ist auch ein bisschen Aufforderungscharakter mit dabei. Und Jesus sagt, das ist nicht nur zum Genießen und es ist einfach da und steht so auf dem Tisch oder liegt auf dem Tisch, sondern jetzt reagiere auch. Kehre um. Kehre um und öffne dein Leben für den König des Reiches Gottes. Andreas, die Folie könntest du jetzt mal ausmachen. Vielen Dank. Und deswegen jetzt die zweite Frage oder zweite Aussage, zweiter Punkt. Es geht los für die Mitarbeiter von Jesus Christus. Und hier wird die Frage auch beantwortet, wie wird man eigentlich Jünger oder Jüngerin? Also, wie wird man eigentlich Christ? Und das ist so interessant. Ich sage mal mit meinen Worten, Jesus spaziert am See Genezareth entlang. Und wir wissen ja, immer wenn er redet, wenn er handelt, dann tut er das auf Geheiß, auf Anregung von seinem himmlischen Vater, Von dort kommt die Weisung. Und dann heißt es, und Jesus sieht. Er sieht. Naja, also wenn ich hier auch heute Morgen gefahren bin und ein bisschen gelaufen bin und so, sehe ich auch ganz vieles. Aber er sieht. Und das ist so, also wenn man ein spannendes Bibelstudium machen will, kümmert sich mal um den Begriff sehen. Jesus sieht den Zachäus, der sich da auf dem Baum auch versteckt hat, vor Jericho. Lukas Evangelium Kapitel 19. Und Jesus sieht ihn und er spricht ihn sogar an mit Namen. Und Name ist nicht einfach eine Bezeichnung, so wie ich Rainer heiße, das muss nicht unbedingt viel bedeuten, obwohl Namen auch was Prophetisches haben. Aber Jesus sieht den Zachäus und spricht den Zachäus auch an. Und das heißt, er meint auch ihn. Und für mich ist das so wie ein erwählendes Sehen. Und genauso das haben wir auch hier wieder. Also Jesus Christus sieht Simon, Petrus und seinen Bruder Andreas. Oder auch Jakobus und seinen Bruder Johannes. Und er sieht sie und spricht sie an. Sehr, sehr bemerkenswert. Und vielleicht das jetzt noch, das gehört hier noch dazu. In Epheserbrief Kapitel 1. Hört mal ganz genau zu, ich lese das vor. Schon bevor er, Gott, die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt. Ganz bemerkenswert. Als Menschen, die Jesus Christus gehören. Ich glaube, ich habe mal darüber gepredigt, dass es bei Gott keine Zeit gibt. Hier haben wir genau wieder das. Wie kann denn das sein? Ich habe mich ja noch gar nicht bekehrt. Und trotzdem hat Gott mich schon gesehen als einer, der zu Jesus Christus gehört. Das kriegen wir nicht geregelt, das kriegen wir nicht auf die Reihe. Aber nehmen wir das hier einfach mal. Das ist hebräisches, biblisches Denken, das nicht als Widerspruch zu sehen. Und in ihm, in Jesus Christus, hat er, Gott, uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Durch Jesus Christus und im Blick auf ihn. Das war sein Wille und so gefiel es ihm, sagt Petrus. Also so richtig dütsch und dütlich und da gibt es gar nichts dran zu rütteln und zu zweifeln. Und deswegen möchte ich euch so einen kleinen freundschaftlichen Rippenstoß mal geben. Wir sagen ja schnell mal so, ja, du musst dich für Jesus entscheiden. Und du kannst dich immer für Jesus entscheiden, weil Jesus hat dir ja auch einen freien Willen gegeben. Also ihr Lieben, das ist ein Irrtum. Ich kann mich dann für Jesus entscheiden, wenn Jesus mich gesehen und mich angesprochen hat. Dann ist gemäß der Heiligen Schrift ein Freiraum da, dass ich reagieren darf. Aber die Initiative geht immer von Jesus Christus aus. Also das ist an so vielen Stellen sichtbar. Auch Zachäus konnte Jesus Christus erst erleben, nachdem Jesus ihn gesehen hat, ihn angesprochen hat und ihm gesagt hat, komm, ich muss bei dir einkehren. Und da hat sich offensichtlich Zachäus nicht gesträubt, sondern hat Jesus eingeladen. Also das finde ich so richtig schön bildhaft, aber auch real natürlich, wie das da gelaufen ist. Also da möchte ich euch einladen, euch das mal immer wieder mal zu besinnen. Ich entscheide mich für Jesus. Nein, wenn du jetzt den Ruf von Jesus hörst, und das sage ich jetzt auch ganz direkt mal hier heute Morgen, könnte ja sein, ich kenne euch ja nicht alle so, dass hier in unserer Mitte auch ein wertvoller Mensch sitzt, nämlich du oder du oder du. Ich schaue jetzt nirgends hin, weil ich das ja nicht weiß. Und du hast dein Leben noch nicht für diesen Jesus Christus, für den Königreich des Gottes geöffnet. Dann sage ich mit Überzeugung, dann ist heute Morgen die Möglichkeit, und die Chance, dass du jetzt dein Leben öffnen kannst für Jesus Christus, um ihm nachzufolgen und Bürger, Bürgerin von Gottes Reich zu werden. So einfach ist es, aber es geht um unser, es geht um dein ganzes Leben. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, wende dich an den Pastor dieser Gemeinde, das ist ja der Tobias, oder an den Moderator heute Morgen, oder wende dich an mich oder sonst jemand, wo du kennst, wo dir dazu vielleicht, wenn du brauchst und möchtest, Fragen auch beantworten kann. Genau. Und jetzt passiert etwas. Wenn Jesus ruft, wie zum Beispiel hier diese Fischer, dann heißt es, und sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Also sie reagieren auf diesen Anruf von Jesus. Und was Jesus hier sagt, kommt, folgt mir, das tönt ja noch sehr nett. Also richtig schweizerisch eigentlich so. Kommt und folgt mir. Aber Jesus sagt das viel drastischer, wenn wir jetzt den griechischen Urtext anschauen, nämlich auf mir nach. Also kein Bitte, sondern, also ich finde, das ist wie ein, ja, so eine Art, na, Befehl oder bisschen salopper so, tritt den Hintern oder Arm reichen und mitschleppen, mitziehen. Also, und warum? Darüber könnte man jetzt wieder lange nachdenken, aber ich sage es mal ganz verkürzt, weil Jesus weiß, hier geht es um Leben oder Tod. Hier geht es um Berufung. Berufung zum Leben. Und wer den Sohn Gottes hat, sagt der erste Johannesbrief, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Um das geht's. Und das sieht Jesus. Und deswegen auf mir nach. Es gibt für dich keine bessere Qualität von Leben. Und das finde ich so erstaunlich, dass die Jünger hier, also diese Fischer, nicht reagieren mit oder ja, danke für die Anregung, ich muss noch mal drüber nachdenken. Nichts von dem. Oder wie man in meiner Fachsprache manchmal auch sagt, ich muss erst mal drüber reflektieren. Ja, Reflexion ist immer gut, aber es gibt auch eine Zögerlichkeit, die dazu führt, am Leben vorbeischlittern zu müssen. Und das müsste uns vielleicht bewusst sein, das sage ich uns allen, weil das gilt auch in unserem Leben als Christinnen und Christen. Jesus ist immer wieder eine Störung. Und ich habe Erwachsenenbildung studiert in Zürich. Da gibt es so einen wichtigen Satz, wenn es um so Lehrveranstaltungen geht. Ich würde das auch machen hier heute Morgen im Gottesdienst. Der Satz lautet, Störungen haben Vorrang. Also wenn jemand jetzt reinkommen würde, würde ich kurz unterbrechen und warten, dass Person ihren Platz gefunden hat. Denn ihr seid dann sowieso nicht bei mir, sondern schaut neugierig. Und wer ist denn da? Oh, und was ist denn da eigentlich los? Versteht ihr? Und das finde ich eigentlich noch so passend auch hier. Also Jesus ist eigentlich so gut wie immer eine Störung in unserem Leben. Aber er ist eine heilsame Störung. Das möchte ich euch gerne sehr bewusst machen. Und es ist eine Einladung zum Nachfolgen. Und Nachfolgen heißt, ja, ich bin Nachfolger von Jesus, sagen wir so selbstverständlich. Jesus würde dich vielleicht auch zurückfragen oder mich oder uns zurückfragen, ja, ist dein Leben eher von Standpunkten geprägt oder von Bewegung? Weil Jesus interessiert sich weniger dafür, hast du jetzt auch die richtige Theologie, sondern die Frage ist vielmehr, ja, und was ist denn dein nächster Schritt, den du jetzt unter die Füße nehmen willst in deinem Leben, weil du von mir lernst? Also diese Frage, die andere Frage ist nicht unwichtig, aber diese Frage von der Priorität her ist viel, viel wichtiger. So, jetzt mache ich die Schlussrunde. Es geht los für uns. Für dich und mich. Und aus meiner Sicht gibt es gibt es drei Konsequenzen jetzt aus diesem Bibelabschnitt im Markus-Evangelium Kapitel 1. Nämlich das eine ist mal, das möchte ich auch noch mal ganz kurz bewusst machen, offen sein für die übernatürlichen Wirkungen und Impulse und Anregungen aus dem Reich Gottes, aus der übernatürlichen Welt von Jesus Christus in dein Leben hinein. Da lade ich euch ein für Offenheit, noch mehr mit den Kräften der kommenden Welt hier und heute zu rechnen und sie zu schmecken. Zweitens, ich möchte allen und mir auch, ihr dürft mir, aber ich euch auch mit viel Wertschätzung, einen kleinen Rippenstoß nochmal geben, zum deutlich machen, mehr Entschlossenheit in deinem Leben als Christ, als Christin. Und da muss ich dich gar nicht anpredigen zu dem. Wir und du, wir wissen es ganz genau, wo Jesus immer wieder schon mal am Rippenstoßen ist und so, einem immer wieder mal doch deutlich macht, du Rainer, das wäre eigentlich schon ein gegebener nächster Schritt. Und ich möchte gern, dass du diesen Schritt auch tust. Ich frage jetzt gar nicht nach, wer hat zum Teil schlaflose Nächte? Ich habe manchmal schlaflose Nächte, weil ich eigentlich weiß, was ich machen müsste, aber ich traue mich nicht und ich will das nicht und habe auch anders reflektiert und so. Da gibt es ja so viele Ausreden auch. Oder das stört jetzt auch gerade. Also da möchte ich euch wirklich, wirklich auffordern. Wir bringen uns um ganz, ganz viel Segen, wenn wir nicht doch aufs Anregen von Jesus hin auch so den nächsten Schritt tun. Und alles so verplempert und verschieben. Und nachher sitzen wir einfach da und das ganze Leben, auch als Christ, ist mehr so ein bisschen, die Luft raus und so. Also ich glaube, dass ein neuer Schritt, der bei dir dran ist und bei mir dran ist, eine ganz neue Lebendigkeit und Lebendigkeit in unserem Leben freisetzen kann. Und der dritte Punkt, Jesus als Vorbild nehmen, und mehr Geistesgegenwart zulassen. Also so wie Jesus. Es fühlt sich so an, er spaziert am See Genezareth entlang und sieht. Und plötzlich ist es für ihn noch mit der Ruhe vorbei. Und Jesus im Namen Gottes reagiert und spricht die Fischer an. Ich bin ganz sicher, dass ihr das mehr als einmal auch erlebt habt, vielleicht jetzt gerade so in der letzten Zeit, dass der Heilige Geist, dass Jesus Christus, der Heilige Geist ist hier Jesus in Aktion, also dass Jesus durch den Heiligen Geist dich antippt oder dich auf eine Situation hinweist. Also intuitiv wissen wir ganz viel, was für der nächste Schritt wäre. Also in dem Sinn, zu Geistesleitung muss man gar nicht so eine riesige Theologie entwickeln. Sie ist einfach Tatsache. Denn wir sind nicht einfach als Menschen hier nur für uns. Jesus sagte, er lebt, hat Wohnung genommen in unserem Leben. Und deswegen reagiere auf einen Impuls von Jesus Christus. Also in dem Sinne, das ist für mich Geistesgegenwart. Oder wenn du auch weißt, hier solltest du diesen Menschen eigentlich mal ansprechen. Auch zufällig, sogenannt zufällig. Mach's. Ich habe auch oft Schiss und traue mich nicht und mach das nicht. Aber hin und wieder mache ich's, ohne dass ich weiß, was habe ich denn jetzt genau vor und habe ich mir alle Worte schon zurechtgelegt. Ich mach's. Und aus diesem Schritt heraus ergeben sich gerade in diesem Kontakt weitere Schritte. So, es geht los. Jo, das war jetzt meine Predigt. Ich sage ja nie Amen nach meiner Predigt. Aber wenn du das eine oder andere zu Herzen nehmen möchtest, dann ist es dein Amen zu diesem Teil meiner Predigt vielleicht. Ich bete noch kurz gern. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du wirklich der lebendige Jesus Christus bist. der König vom Reich Gottes. Und ich danke dir, dass wir privilegiert sind, auch die Kräfte der zukünftigen Welt zu schmecken und dass wir wie kleine Kraftwerke auch sein dürfen, weil du ja in uns lebst, Jesus Christus. Und ich bitte dich, dass du jeden und jede von uns hier heute Morgen auch weiterführst beim nächsten Schritt auch. Und wenn jemand von uns deine Stimme auch hört und dein Locken und deine Anregung, dass er oder sie dem auch Folge leistet und den nächsten Schritt tut. Und ich bitte dich ja, dass du jeden und jede von uns auch überrascht mit deinem Segen, weil wir reagiert haben auf dein Reden und auf dein Werben. Ja, ich bitte dich, dass wir alle ein spannendes Leben mit dir haben. Nicht zum Genießen, sondern weil wir mit dir unterwegs sind, Herr, und Lernende sind bei dir. Leuchte du weiter unseren Weg aus, Herr Jesus Christus. Amen.